Sterne nicht mehr scheinen, weil der Rauch die Sicht verhüllt. Wenn es kalt wird auf der Erde und die Liebe nichts mehr gilt. Wenn das Leben nur noch Angst macht, wenn man jeden Halt verliert. Weil die Standpunkte verrutschen und der Abgrund größer wird. Dann gibt es trotz allem Hoffnung, eine Hoffnung, die uns bleibt. Mal schön war untergeht, wenn die Katastrophen wüten, jede Rettung kommt zu spät, wenn der Hass auf alles Fremde sich in unsere Herzen frisst, wenn man Gottes große Liebe und das, was sie tut, vergisst, dann gibt es trotz allem Hoffnung, eine Hoffnung, die uns bleibt, er wird kommen.
Gottes Wille, meine lieben Brüder und Schwestern, besteht nicht nur darin, dass wir an ihn glauben und irgendwann bei ihm im Himmel ankommen, sondern dass wir durch den Glauben in der Kraft des Heiligen Geistes, Kraft Gottes, in dieser Welt große Dinge bewirken. Alles zur Ehre Gottes tun und zum Heil und Wohl der Menschen. Hinter dem Glauben verbirgt sich das Heil und die ewige Zukunft für jeden Menschen. Auch wir können durch unseren Glauben andere Menschen zum Glauben führen. Auch wir können durch unseren Glauben andere Menschen in den Himmel bringen. Durch unseren Glauben erlauben wir Gott, geben wir Gott, dem Allmächtigen, erst die Möglichkeit zu wirken an uns und an den anderen. An denen, die er uns im Leben schickt oder sogar darüber hinaus, die irgendwie Anteil erhalten sollen an unserem Leben, an unserem Glauben. So sehen wir es ja an jenen, die uns vorausgegangen sind, an den Heiligen, welche Bedeutung ihr Leben mit Gott im Glauben auch für Generationen später hat. Gott hat mit jedem Menschen einen unendlichen, einzigartigen Plan. Dieser Plan kann sich aber erst verwirklichen durch den Glauben, des Einzelnen, durch seine Hingabe. Kein Mensch ist von Gott auf irgendeine Weise benachteiligt. Das denken manche so leicht, wenn sie auf die großen Heiligen schauen. In Wirklichkeit schauen sie doch auf ihre Vorbilder, jene, die ihnen Vorbild sein sollten. Darum werden sie auch von der Kirche heilig gesprochen. Sie müssen ja nicht heilig gesprochen werden, um in den Himmel zu kommen, sondern für uns als Vorbild zu dienen. Und das, was die Heiligen geworden sind, das sind sie ja geworden aus der Gnade Gottes. Das, was sie getan haben, was sie bewirkt haben, haben sie ja im Glauben bewirkt. Sie haben es bewirkt von Gott her. Und wenn man auf ihre Vergangenheit blickt, da darf man gerne drauf blicken, dann kann man Menschen sehen, denen es oft an allem gefehlt hat. Dann kann man absolut arme Menschen sehen. Arm in ihrem Wissen. Arm in ihrer Bildung. Arm in ihren Möglichkeiten. Arm in den Augen dieser Welt. Und erbärmlich wie wir. Und diese sind die Lieblinge Gottes geworden. Und diese haben anderen geben können, was ihnen die Welt nicht geben konnte. Durch diese hat Gott sich auch anderen erbarmt, andere reich gemacht. Diese waren's, die sich der Armen dieser Welt erbarmt haben. Und diese sind in die Geschichte der Menschheit eingegangen. Und diese wird Gott in seiner unendlichen Liebe in alle Ewigkeit in besonderer Weise betrachten. Und auch die Seelen in der Ewigkeit im Himmel werden ihr Werk, das sie mit Gott im Glauben auf dieser Erde gewirkt haben, betrachten können, bewundern können in alle Ewigkeit. Das Unnormale und das Übernatürliche wird im wahren Glauben normal. Jesus, der Herr, sagt in Markus Kapitel 16, und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Diese Dinge werden geschehen. Es wird normal. Es werden sozusagen natürliche Begleiterscheinungen im Leben des Glaubens. Johannes Kapitel 14. Amen, Amen, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen, und er wird noch größere vollbringen, denn ich gehe zum Vater. An dieser Stelle blicken wir kurz auf den heiligen Antonius von Padua. Der heilige Antonius ist mit 15 Jahren ins Kloster gegangen, in seiner Heimat in Lissabon, Portugal. Und hat eben sein Theologiestudium gemacht, absolviert, ist Priester geworden mit 25. Und dann hat er mitbekommen, wie 6 Ordensbrüder in Marokko für ihren Glauben, für ihre Mission den Märtyrertod erlitten haben. Und das hat ihn unwahrscheinlich fasziniert. Und er hat dann auch gedacht, er kann Christus keine größere Ehre bereiten, als wenn er auch sein Leben auf diese Weise hingibt. Und er hat dann Wege gesucht, dorthin zu kommen, um auch zu sterben. Und tatsächlich, nach einiger Zeit, ist es ihm gewährt worden, wahrscheinlich vom Oberen des Ordens, Ordenspriester war er, ist er auch, konnte er auch nach Marokko. Doch Gott hatte andere Pläne mit ihm. Und er ist dort angekommen und ist direkt krank geworden, Malaria. Zack, mit ihm konnte man nicht viel anfangen. In Boot, zurück damit. Und was ist geschehen? Ein Sturm ist aufgekommen. Und das Schiff ist abgetrieben und ist gelandet an der italienischen Küste, also unten bei Sizilien. Und nachdem Antonius ein bisschen genesen war, ist er unter anderem beim heiligen Franziskus gelandet. Er hat den heiligen Franziskus persönlich kennengelernt und dann eine neue Begeisterung erfahren. Einfach diesen Durst, nicht für Christus zu sterben, sondern für Christus zu leben. Der Glaube und diese Ausstrahlung, dieses Leben von Franziskus hat ihm unwahrscheinlich begeistert und eine neue Richtung gegeben. Und das war der Wille Gottes mit ihm. Nicht Marokko. Diese Begegnung mit Franziskus war für ihn absolut wichtig, war absolut prägend. Und dann konnte Antonius seinen Weg gehen. Mit Gott, ganz persönlich. Und Antonius hat dann lange Zeit, lange Jahre im Verborgenen auch gelebt und seine persönliche Beziehung mit Gott einfach gepflegt. Und es hat alles eine Zeit gebraucht, sich eben zu entwickeln auch. Und irgendwann, als er einer Priesterweihe beiwohnte, da war der Prediger, der eigentlich bestellt war, der predigen sollte, war nicht anwesend. Und dann hat man Antonius gefragt, ob er nicht Worte an die Gläubigen richten könnte. Und Antonius hat das dann gemacht. Ganz bescheiden hat er gesprochen. Und da hat man seine besonderen Gaben erkannt. Da kam sie zum Durchbruch. Endlich konnte er sie direkt einsetzen. Man hat gespürt, dass er spricht mit Vollmacht, mit göttlicher Vollmacht. Und er hat die Herzen berührt. Durch seinen persönlichen Glauben, an den er auf dieser Weise dann auch andere hat Anteil nehmen lassen. Und Antonius selber wollte das dann sicherlich auch weiter ausbauen, wollte das einsetzen, seine Glaubenskraft und seine besonderen Gaben. Und er ist dann natürlich auch auf viel Widerstand gestoßen. Und dann gibt es ja von ihm die bekannte Fischpredigt, wo er in Italien am Meer, an der Adria, den Fischen predigt, weil die Menschen ihn nicht hören wollen, weil sie die Wahrheit, weil sie das Wort Gottes nicht hören wollen. Irgendwo kommt er hin und da hat man sogar verboten, seiner Lehre beizuwohnen. Wir müssen uns das alles mal vorstellen, diese Schwierigkeiten. Wir fangen oft so schnell an zu jammern. Aber auch wie Antonius, er hat nicht aufgegeben. Er wusste, das ist Gottes Wille mit mir. Und die Menschen brauchen meinen Glauben. Und da sehen wir wieder etwas von Gott, wie Gott ist. Dann, wenn die Menschen alles kaputt machen, oder wie hier sogar, wenn sie es verbieten, wenn sie es sich ganz einfach machen mit Verboten. Antonius predigt den Fischen. Und was geschieht? Wo wir vielleicht ganz verzweifelt da am Meer stehen und zu den Fischen sprechen würden. Von den Menschen alle Türen verschlossen, aber Gott genau benutzt dieses wieder. Und dadurch werden die Menschen aufmerksam auf ihn, weil sie sehen, die Tiere kommen wirklich herbei, strecken die Köpfe aus dem Wasser, hören ihm zu. Und dadurch konnten sich die Menschen dann wieder öffnen. Und dann hat Antonius unglaubliche Dinge bewirkt. Ich werde später darauf zurückkommen. Der Herr sagt in Markus Kapitel 11: Amen, das sage ich euch, wenn jemand zu diesem Berg sagt, heb dich empor und stürz dich ins Meer, und wenn er in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, das geschieht, was er sagt, dann wird es geschehen. Darum sage ich euch, alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil. Viele lachen Jesus aus, heute, von den Gläubigen. Sie glauben tatsächlich in ihrem Herzen, Jesus habe übertrieben. Wenn er sagt, dass wir bewirken werden, dass ein Berg sich ins Meer stürzt. Jesus hat nicht übertrieben. Und hier bei Markus erklärt der Herr das sogar sehr deutlich. Er sagt ja dazu, wenn er in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, das geschieht, was er sagt. Wir sagen so oft Dinge, aber glauben nicht wirklich daran. Wir denken wohl oder hoffen sogar, es wäre schön, wenn es so geschieht. Aber Jesus sagt hier ganz klar, dann wird es geschehen. Also wir merken hier, wir müssen an unserem Glauben arbeiten. Der Glaube muss wachsen. Der Glaube muss stärker werden. Der Glaube muss größer werden, damit Gott wirken kann. Und damit wir mehr erreichen. Wo ist euer Glaube? Fragt Jesus in Lukas Kapitel 8, Vers 25 oder an anderen Stellen, wo er seine Jünger fragt, habt ihr immer noch keinen Glauben? Und wenn wir unser Leben überprüfen, wenn wir wachsam durch den Tag gehen, wie oft ergeht dann diese Frage des Herrn an uns? Wie oft muss sie ergehen? Wie oft müssen wir sie hören und uns selber stellen? Wo ist unser Glaube? Hab ich immer noch keinen Glauben? Jesus fragt hier, wie in Lukas 8. Kapitel, die, die bei ihm sind, die, die ihn kennen und an ihm haben sie ja erstmal wirklich erkannt, die eigentlich überzeugt waren. Also da können wir uns wahrscheinlich alle sehr gut identifizieren, die eigentlich überzeugt waren, einen Glauben zu haben, und an ihm haben sie dann doch erkannt, dass ihr Glaube so winzig ist, so klein ist. Aber wir machen es wie die Jünger im Evangelium. In Lukas Kapitel 17, Vers 5 erfahren wir, dass die Jünger zu Jesus kommen, nachdem sie das erkannt haben, ihre Kleingläubigkeit, und richten die Bitte an Jesus: Stärke unseren Glauben, stärke unseren Glauben, Herr. Sie waren zur Einsicht gelangt durch das, was sie mit Jesus erlebten, mit seinem Glauben, dass ihr Glaube zu schwach ist. Deine Jünger vermochten ihn nicht auszutreiben, den Dämon. Und Jesus wunderte sich über sie, dass ihr Glaube immer noch so klein war. Sie hätten es gekonnt, wenn sie Glaube hätten. Jetzt werden die meisten an dieser Stelle fragen: Wie nun wird unser Glaube stärker, größer? Wenn wir das Wort Gottes, wenn wir das Evangelium in der Heiligen Messe gehört haben, betet der Priester zum Schluss für uns das Heilige Evangelium: Stärke unseren Glauben. Der Glaube kommt vom Hören, erfahren wir von Gott selber. Der Glaube gründet in der Botschaft. Und darum, wenn der Mensch nicht mehr hört, wenn er das Wort Gottes nicht mehr hört, wenn er die Bibel nicht mehr liest, dann schwindet automatisch der Glaube. Aber wenn wir das Wort Gottes hören, im Laufe der Zeit, ohne dass wir das vielleicht selber bemerken, wächst in uns der Glaube und er wird stärker, stärker und stärker. Ich selber habe damals erfahren, ich kann dafür Zeugnis geben, wo ich begonnen habe, den Weg des Glaubens zu gehen. Ich habe fürchterliche Angriffe gehabt, Nachstellungen gehabt, von sichtbaren und von unsichtbaren finsteren Mächten. Und wie vielen geht es so? Und dann sucht man irgendwie nach Hilfe, dann sucht man irgendwie sich zu schützen. Sich zu bewaffnen mit heiligen Dingen, mit Kreuzen, mit Medaillen, mit Weihwasser. Die Dinge sind auch alle gut und richtig. Und mit Segen, mit priesterlichem Segen. Das alles ist gut, richtig. Aber das Wichtigste ist, dass in den Herzen, im Herzen der Glaube wächst. Das Vertrauen im Wort Gottes. Und dass man danach lebt. Und erst als das Wort Gottes in mir gewachsen ist, als ich stärker geworden bin im Glauben, konnten die Mächte der Finsternis nichts mehr gegen mich anrichten. Jesus selber hat mit seinem Glauben und dem Wort Gottes die bösen Geister ausgetrieben und in die Flucht geschlagen. Und das geht auch aus der Stelle hervor, die wir vorhin gehört haben, aus dem Markus-Evangelium, durch jene, die zum Glauben gekommen sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Und das sagt Jesus nicht nur über die Priester, sondern das sagt Jesus über die Gläubigen. Die Priester und vor allen Dingen die Bischöfe haben durch ihre Weihe ganz besondere Vollmachten und können sogar ohne die Überzeugung des Glaubens viele Dinge bewirken. Aber die, die den Glauben im Herzen haben, die werden diese Dinge auch tun, die werden diese Dinge auch erreichen. Und zwar auch aus dem Grund, weil Gott will ja alle Menschen erreichen. Er will allen helfen. Und wenn Gott in unserem Leben ist, durch den Glauben, dann ist das ganz normal, dass die bösen Geister gehen müssen. Und wenn keine Priester da sind, dann nimmt der Herr sich auch Laien. Das ist auch wichtig, dass das akzeptiert wird. Der Herr hat einmal zu einem Seelchen gesagt, nachdem sogar viele Priester dagegen geredet haben, wie ein Laie gewisse Dinge tun kann: Ich habe dich zu diesem Dienst erwählt. Oft können andere das nicht verstehen. Sie brauchen es aber auch nicht verstehen. Wichtig ist, dass die betroffene Person selber es versteht und dass sie dem Herrn dann gehorcht. Oft will man das nicht wahrhaben, was Gott mit einem Menschen tut. An anderer Stelle sagt der Herr: Alles kann, wer glaubt. Alles, alles. Also lassen wir die Dinge doch zu. Jesus konnte in Nazareth nicht viele Wunder tun, da sie nicht an ihn glaubten, erfahren wir in Markus Kapitel 6. Die Menschen kannten ihn. Sie kannten Josef, sie kannten Maria, sie konnten sich nicht vorstellen, dass dieser Jesus, dass der solche Dinge tun kann. Das wollten sie nicht glauben. Und Jesus sagt auch über seine Propheten, dass der Prophet in der Heimat und vor allen Dingen in der eigenen Familie nicht anerkannt sein wird. Er wird es nicht. Die Leute wollen das nicht glauben. Wahrscheinlich wollen sie das deshalb nicht glauben, weil sie eben nicht einen Menschen sehen, der von seiner Geburt an auf einer Wolke schwebt oder sich bedienen lässt, sondern weil er auch noch ein ganz normales Leben führt. Und das können sich viele nicht vorstellen. Wie so ein Mensch an anderer Stelle diese Dinge tut. Aber wie er auch eben noch sein Leben lebt. Ganz natürlich. Auch die Mutter Gottes war in ihrem Leben ganz natürlich, ganz unscheinlich, ganz bescheiden in allem. Und eben überhaupt nicht überheblich. Die heilige Familie war arm. Arm in den Augen der Welt. Arm im Materiellen und auch arm in vielen Möglichkeiten. Und wenn jemand die Mutter Gottes so gesehen hat, man hätte ihm gesagt, diese wird einmal die Mutter aller Menschen sein, diese wird einmal die Königin der Herrlichkeit sein, die Königin des Himmels, diese wird einmal gekrönt sein im Himmel von allen Engeln und Heiligen. Wer hätte das geglaubt? Wir meinen häufig, es läge hier und daran, dass zu wenig an uns geschieht. Uns fällt keine Antwort ein, keine andere. Wir können es oder wollen es einfach nicht wahrhaben oder uns überhaupt vorstellen, dass unser Glaube zu schwach ist. So, darum ist es wichtig, wie wir schon gehört haben, dass wir zum einen immer wieder das Wort Gottes hören, aber zum anderen auch Glaubenszeugnisse. So betet auch der Priester in der Heiligen Messe bezüglich der Heiligen, ihres Zeugnisses, das sie mit ihrem ganzen Leben abgelegt haben, für die Menschen ihrer Zeit und auch unserer Zeit noch von Bedeutung. Ihr Zeugnis verleihe uns Kraft, betet der Priester. Und zum anderen gehört das Gebet dazu. Bittet und es wird euch gegeben. Der Glaube ist die erste und wichtigste Gabe, sozusagen die Grundgabe für unser spirituelles Leben. Was für eine billige Ausrede zu sagen, dann soll's halt wohl so sein. Wenn wir nicht gesund werden, wenn wir von gewissen Dingen nicht geheilt oder befreit werden, ja, natürlich braucht der Herr unser Kreuz und natürlich ist unser Weg mit ihm ein Kreuzweg. Aber ganz gewisse Dinge, die stimmen in unserer Meinung nicht. Denn wenn wir Jesus wirklich kennen, wenn wir das Evangelium kennen, dann wissen wir, dass der Herr uns das Heil schenken will und damit verbunden auch die Gesundheit. Vor allen Dingen der Seele. Und viele Menschen sind krank an der Seele. Und das ist nicht der Wille Gottes. Natürlich kann es Blockaden geben, Schwierigkeiten geben, Angriffe natürlicher Art und Weise und übernatürlicher Art und Weise. Und dass uns auch immer wieder etwas auferlegt wird, aber wichtig ist, dass wir innerlich gesund werden. Dass wir heil werden, vollständig heil. Und dass jene Krankheiten, die an unserer eigenen Sünde liegen, oder auch die der anderen, wo es nicht Gottes Wille ist, dass wir sie tragen, dass die weggenommen werden. Der Herr will so viel wegnehmen. Wir erfahren bei Lukas im 9. Kapitel, Vers 11, und heilte alle, die seine Hilfe brauchten. In Matthäus Kapitel 9 erfahren wir von zwei Blinden, die Jesus erlauben, sie zu heilen. Hab Erbarmen mit uns, Sohn Davids. So riefen sie ihm zu. Und dann heißt es, nachdem er ins Haus gegangen war, kamen die Blinden zu ihm. Er sagte zu ihnen, glaubt ihr, dass ich euch helfen kann? Sie antworteten, ja, Herr. Darauf berührte er ihre Augen und sagte, wie ihr geglaubt habt, so soll es geschehen. Da wurden ihre Augen geöffnet. Jetzt neulich habe ich versucht, einer Schwerkranken zu helfen. Und ich habe versucht, ihr diesen Glauben abspinstig zu machen. Ich habe immer wieder sie gefragt, ob sie glaubt, dass Jesus sie heilt. Immer wieder kam zwar ein Ja, aber immer mit einem Anhänger von Zweifel. Ja, wenn's der Herr halt so will. Ich musste sie immer wieder fragen, ja, was willst du? Der Herr fragt dich, was du willst. So wie wir beispielsweise erfahren in Markus Kapitel 10, Vers 51. Und Jesus fragte, was soll ich dir tun? Der Blinde antwortete, Rabuni, ich möchte wieder sehen können. Da sagte Jesus zu ihm, geh, dein Glaube hat dir geholfen. Im gleichen Augenblick konnte er wieder sehen. Und er folgte Jesus auf seinem Weg. Die Zweifel müssen weg. Wir betrachten dazu auch die Frau, die Jesus geheilt hat, in Matthäus Kapitel 9. Da trat eine Frau, die schon 12 Jahre an Blutung litt, von hinten an ihn heran und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Jesus wandte sich um, und als er sie sah, sagte er, hab keine Angst, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Und von dieser Stunde an war die Frau geheilt. Bezüglich dieser kranken Frau erfahren wir bei Lukas im 8. Kapitel noch mehr. Da fragte Jesus, wer hat mich berührt? Als alle es abstritten, sagten Petrus und seine Gefährten, Meister, die Leute drängen sich doch von allen Seiten um dich und erdrücken dich fast. Jesus erwiderte, es hat mich jemand berührt, denn ich fühlte, wie eine Kraft von mir ausströmte. Als die Frau merkte, dass sie es nicht verheimlichen konnte, kam sie zitternd zu ihm, fiel vor ihm nieder und erzählte vor allen Leuten, warum sie ihn berührt hatte und wie sie durch diese Berührung sofort gesund geworden war. Da sagte er zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden. Das, meine Lieben, ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Auch Jesus hat das erlebt und erklärt uns das hier. Was auch wir spüren können, die Kraft des Heiligen Geistes, die gerufen wird, und der Heilige Geist, der wirken kann durch den Glauben. Petrus und die anderen konnten das überhaupt nicht verstehen, wie Jesus diese Frage stellen konnte, wer hat mich berührt? Und dann sagt Jesus ja auch von der Kraft, die von ihm ausgegangen ist. Und bei diesem Wunder sehen wir, dass Jesus gar nicht mehr viel tun brauchte, nur seine Gegenwart. Die Gegenwart Gottes unter den Menschen. Durch den Glauben der Frau hat das bewirkt. Der Heilige Geist will unter uns wirken durch unseren Glauben. Und wir erfahren ihn. Die Person, durch die er wirken kann, durch die er sich gibt, oder die Person, die ihn empfängt. Einmal, als ich so die ersten Male die Kraft des Glaubens erleben durfte, war dies an einem kleinen Vogel. Ein Vogel war auf den Boden gefallen und war dabei zu sterben. Er zappelte und lag auf dem Rücken und hatte letzte Zuckung. Und dann habe ich diesen kleinen Vogel aufgehoben, habe ihn in meine Hand genommen. Und dann habe ich zu diesem Vogel gesprochen. Und ich habe diesem Vogel befohlen, zu leben, weiterzuleben. Er solle noch leben zur Ehre Gottes. Und in den Vogel ist der Lebensgeist zurückgekehrt. Der Vogel hat wieder begonnen zu leben. Ein anderes Mal habe ich erlebt, da waren wir unterwegs und ich bin auf einem Parkplatz in ein Auto gefahren, in ein parkendes Auto, rückwärts rein. Dazu noch mit so einem riesen Geländewagen. Und es rappelte nur so. Und dann habe ich gedacht, dieses kleine Autochen da hinter uns, der muss doch jetzt richtig platt sein oder was. Und dann habe ich in dem Moment, habe ich einen Glaubensakt in meinem Herzen gemacht. Nein, es ist nichts geschehen. Das Auto ist in Ordnung. Weil ich wusste einfach, das sitzt jetzt gar nicht drin. Du kannst hier kein Auto kaputt fahren. Dafür haben wir keine Zeit. Und das geht einfach nicht. Und ich habe in dem Moment einen Glaubensakt in meinem Herzen gefasst. Und dann ist mein Kollege ausgestiegen und hat nachgesehen und gesagt, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch gar nicht. Da ist ja gar nichts dran. Und ich habe dann auch nachgesehen und es war nicht mal eine Schramme, es war keine kleine Dülle, es war gar nichts. Und es hatte richtig gerappelt. Wo ist euer Glaube? Denken wir hier wieder an die Worte des Herrn. Und wenn er in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, das geschieht, was er sagt, dann wird es geschehen. Und wenn wir Berge ins Meer versetzen können, dann können wir auch wohl erst recht so etwas, so eine Kleinigkeit bei Gott verhindern. Oder nicht? Ein anderes Beispiel, wodurch der Herr mein Glauben gestärkt hat. Das war ein MS-kranker Mann, der im Rollstuhl saß. Und ich habe mit ihm gesprochen über seine Krankheit. Und dann hat er mir gesagt, er könne seine Beine überhaupt nicht bewegen. Er sei ab der Hüfte total tot. Ich habe dann sein Bein berührt und ich habe lediglich innerlich gebetet und geglaubt. Und im Glauben nur still dieses Bein beschworen. Und dann ging sein Bein hoch. Und er selber saß in seinem Rollstuhl und guckte das Bein an, guckte mich an. Und ich habe mir das Schauspiel auch angeguckt. Wo ist denn das Problem? Geht nicht, gibt's nicht bei Gott. Bei Gott ist nichts unmöglich. Gar nichts. So, und jetzt sind wir dabei, mit unserem Glauben den anderen zu helfen. In Matthäus Kapitel 8 erfahren wir, als er nach Kapharnaum kam, trat ein Hauptmann an ihn heran und bat ihn: Herr, mein Diener liegt gelähmt zu Hause und hat große Schmerzen. Jesus sagte zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Da antwortete der Hauptmann: Herr, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Sprich nur ein Wort, dann wird mein Diener gesund. Auch ich muss Befehlen gehorchen, und ich habe selbst Soldaten unter mir. Sage ich nun zu einem: Geh, so geht er, und zu einem anderen: Komm, so kommt er, und zu meinem Diener: Tu das, so tut er es. Jesus war erstaunt, als er das hörte, und sagte zu denen, die ihm nachfolgten: Amen, das sage ich euch. Einen solchen Glauben habe ich in Israel noch bei niemanden gefunden. Ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Die aber, für die das Reich bestimmt war, werden hinausgeworfen in die äußerste Finsternis. Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen. Und zum Hauptmann sagte Jesus: Geh, es soll geschehen, wie du geglaubt hast. Und in derselben Stunde wurde der Diener gesund. Jetzt könnte man so schön leicht sagen: Oh, welch ein Glück hat doch dieser Hauptmann gehabt. Wir können das gleiche Glück haben. Denn es lag alles am Glauben dieses Hauptmanns. Haben wir hier ganz klar gesehen. Es lag nicht an Jesus. Wie schön, dass er Jesus begegnet ist und Jesus das getan hat. Sondern wir kennen Jesus auch im Glauben. Wir haben Jesus unter uns. Und Jesus hat für jeden einzelnen von uns ein offenes Ohr. Und Jesus tut das, um was wir ihn bitten. Und schön ist, wie Jesus sich hier sogar anbietet: Ich werde kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann sagt: Nein, das brauchst du gar nicht. So einen Glauben hat er gehabt. Du brauchst gar nicht kommen und ihn gesund machen. Sprich nur ein Wort. Und die Sache ist für mich klar. Und Jesus hat gesprochen. Jesus hat dieses Wort gesprochen: Geh. Geh. Dein Glaube hat dir geholfen. Es soll geschehen, wie du geglaubt hast. Und in derselben Stunde wurde sein Diener gesund. Halleluja. Durch den Glauben dieses Hauptmanns ist ein anderer geheilt worden, ist einem anderen geholfen worden. Das muss nicht eine Heilung sein, sondern wird Hilfe zuteil. Auch wenn er selber nicht den Glauben hat. Uns wird nicht gesagt, in welcher Verfassung, in welchem Zustand, inneren Zustand der Kranke war, sondern nur der, der für ihn gebeten hat, der für ihn sein Glaube eingesetzt hat. Wenn wir sehen, dass wir nichts vermögen, dass Dinge unmöglich sind, zum Beispiel auch anbetrachts der Not in der Welt, der Not der Menschen, die wir plötzlich vor uns erblicken. Und wir sehen deutlich, nichts machen zu können. Aber Gott kann durch unseren Glauben etwas tun. Und er wird etwas tun. Und hier ist diese Mahnung des Herrn. Wir dürfen sie nicht übersehen. Ich habe sie gelesen. Die aber, für die das Reich bestimmt war, werden hinausgeworfen in die äußerste Finsternis. Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen. Was meint der Herr damit? Jesus meint damit die Egoisten im Glauben, die, die nur sich sehen. Nur ihre Bedürfnisse, die den Glauben als eine Privatsache ansehen, die ihn nicht einsetzen für das Heil und Wohl ihrer Brüder und Schwestern. Das meint der Herr. Wer sein Leben sucht, wird es verlieren. Wir, meine lieben Brüder und Schwestern, müssen uns einsetzen für die anderen. Und die Dinge, die ja im Glauben geschehen, die Wunder und Zeichen, die geschehen ja nicht zum Spaß, sondern das alles hat ja etwas ganz anderes letztendlich. Dass wir Menschen vom Inneren her, vom Herzen her und der Seele her unserem Gott näher kommen, dass unsere Gemeinschaft mit Gott daraufhin wächst, dass wir unsere Richtung ausloten auf Gott hin. Denken wir auch hier an die Aussätzigen, die Jesus geheilt hat und wo er fragt, wo sind die anderen? Das ist ja das. Es geschehen Heilungen. Und was nutzen sie, wenn der Mensch nicht umkehrt, wenn er sie nicht annimmt und nutzt zu seinem Heile? Nach dem Motto, klasse, jetzt bin ich geheilt, prima, aber mein Leben, das verändere ich nicht. Als Jesus auch die Besessenen von Gerasa beispielsweise, als er geheilt hat. Der ist Jesus hinterher gefolgt, der hat sich eingesetzt für das Evangelium. Und so viele andere. Aber nicht alle sind ihm wirklich gefolgt. Einige waren nur zufriedener mit ihrem Leben. Es wurde ihnen angenehmer. Für sie wäre es wahrscheinlich besser gewesen, nicht geheilt zu werden. Aber der Wille des Menschen ist frei. In Lukas Kapitel 5 erfahren wir von dem gelähmten Mann, der aufgrund des Glaubens jener, die ihn zu Jesus brachten, die Heilung empfing. Und nicht nur die Heilung. Dort heißt es, und die Kraft des Herrn drängte ihn dazu zu heilen. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Tragbahre. Sie wollten ihn ins Haus bringen und vor Jesus hinlegen. Weil es ihnen aber wegen der vielen Leute nicht möglich war, ihn hineinzubringen, stiegen sie aufs Dach, deckten die Ziegel ab und ließen ihn auf seiner Tragbahre in die Mitte des Raums hinunter, genau vor Jesus hin. Als er ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, deine Sünden sind dir vergeben. Da dachten die Schriftgelehrten und Pharisäer, wer ist das, dass er eine solche Gotteslästerung wagt? Wer außer Gott kann Sünden vergeben? Jesus aber merkte, was sie dachten und sagte zu ihnen, was habt ihr für Gedanken im Herzen? Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Übrigens wird hier sehr deutlich, dass dieser gelähmte Mann wegen seiner Sünden das litt. Dass es erst die Sündenvergebung gab und dann daraufhin die Heilung. Das ist auch ganz wichtig für uns zu wissen, dass die Menschen erst, also in vielen Fällen, eben leiden aufgrund der eigenen Sünde und erst die Vergebung erlangen müssen. Und dann brauchen sie auch das Heilungsgebet. Und Jesus sagte weiter, was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher. Ihr sollt aber erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Im gleichen Augenblick stand der Mann vor aller Augen auf. Er nahm die Tragbare, auf der er gelegen hatte, und ging heim, Gott lobend und preisend. Im ersten Korintherbrief erfahren wir außerdem von der Gabe der Glaubenskraft. Nicht nur von der Gabe des Glaubens, sondern von der besonderen Gabe der Glaubenskraft. Eine charismatische Gabe zum Nutzen aller, zum Aufbau des mystischen Leibes Christi. Es ist nicht gleich nur die Gabe des Glaubens. Ist ganz wichtig zu wissen, sondern die besondere Gabe der Glaubenskraft zum Aufbau des mystischen Leibes Christi. Und diese haben die Heiligen ganz besonders gehabt, also sehr viele Heilige haben die besessen und haben die eingesetzt. Zum Beispiel der heilige Antonius. Ein hartnäckiger Mann wollte nicht glauben an die heilige Eucharistie, an die wirkliche Gegenwart des Herrn in der heiligen Eucharistie. Und dann hat er dem heiligen Antonius gesagt, nur wenn mein Esel sich niederkniet vor der Hostie, dann werde ich glauben. Antonius ist darauf eingegangen in seinem Glauben, weil er nicht im Herzen gezweifelt hat, weil er wusste, dass er das mit seinem Glauben erwirken kann. Und er hat gesagt, okay, komm mit deinem Esel. Und der Esel hat sich niedergekniet vor der Hostie. Dadurch sind einige zum Glauben gekommen. Aufbau des mystischen Leibes. Oder ein anderes Mal hat Antonius einem Jungen den abgehackten Fuß wieder dran gesetzt, den er sich abgeschlagen hat. Er hatte bei Antonius hatte ihm gesagt, er hatte seine Mutter getreten, dass so ein Fuß eigentlich abgehackt gehört. Und der Junge hat das gemacht, er hat sich den Fuß abgeschlagen. Und als Antonius das erfuhr, hat er sich sofort um den Jungen gekümmert und hat ihm den Fuß wieder dran gesetzt. Und daran sehen wir auch wieder die Fürsorge Gottes, die Liebe Gottes. Auch um das Wohl des Menschen. Aber dieser Fall hat natürlich auch wieder dazu beigetragen, eben zum Heile, zur Glaubensstärkung besonders der Familie des Jungen und darüber hinaus. Antonius hat auch einmal ein neugeborenes Kind zum Sprechen gebracht, wo es um das Recht der Mutter ging, weil der Vater die Mutter angeschuldigt hatte, eben das Kind sei nicht von ihm, und dieses Kind hat dann gesprochen und die Unschuld der Mutter bezeugt. Oder Antonius hat auch Tote erweckt und zahlreiche Wunder gewirkt. Stand an der Tagesordnung. Wir sagen so leicht, das bringt doch nichts, hat doch alles keinen Sinn, wenn wir irgendwie, wenn es um den Einsatz des Glaubens für andere geht, vor allen Dingen bei den eigenen Angehörigen oft, meistens was die Kinder angeht. Ja, das kann sogar stimmen. Es hat nicht viel Sinn, was wir selber tun, was wir aus uns tun und was wir erwarten von den anderen. Wichtig ist, dass wir durch unseren Glauben Gott Raum geben und dass das geschehen kann, was er auch will. Wir haben so wenig verstanden, dass alles verbunden ist auch mit Opfer und Gebet in der Liebe. Die Gabe der Wunderkraft und die Gabe der Glaubenskraft und wirklich Dinge zu erreichen, ist damit verbunden mit Opfer und Gebet. Wir können das auch Hingabe nennen, uns hingeben für das Leben der anderen, damit sie das Leben in der Gnade Gottes und das ewige Leben erlangen. Blicken wir an dieser Stelle auf Pater Pio. Ein anderer Priester hat Pater Pio nachgeahmt. Und er ist hingegangen und hat auch ein Beichtkind aus dem Beichtstuhl geworfen, davongejagt. Pater Pio hat das in ganz vielen Fällen getan. Und dann hat Pater Pio das spitz gekriegt und er hat sich diesen anderen Priester zur Brust genommen und ihn gewarnt und ihm gesagt, er dürfe das nicht. Warum durfte er es nicht? Ganz einfach. Pater Pio hat dies in wirklicher, wahrhaftiger Liebe zu Gott und dieser Seele getan. In Hingabe. Er hat jedes erforderliche Opfer und Gebet für diese Seelen gebracht. Und keinen, den Pater Pio davongejagt hat, ist nicht wiedergekommen. Die sind alle wiedergekommen. Die haben sich verändert. Die haben sich weiterentwickelt. Pater Pio hat sie nicht losgelassen in seinem Glauben. Pater Pio hat nicht aufgehört, für sie zu flehen, für sie zu opfern. Ein Beichtkind. Ein Menschen, der die Barmherzigkeit Gottes sucht und empfangen will, im Sakrament, den dürfte man niemals so wegjagen. Aber Pater Pio durfte das. Pater Pio konnte das, weil es heilsam war. Und er hat wirklich die Menschen weggeführt von der Sünde, dass wirklich die Beichte dann wirklich ganz das sein konnte, was sie auch sein soll, nämlich die Ausrottung der Sünde. Wie leicht kann der Mensch sich auch sagen, tief in seinem Herzen, er kann ja weiter sündigen. Gottes Barmherzigkeit ist doch so groß. ich kann doch wieder beichten. Und der Mensch schafft auch oft aus eigener Kraft gar nicht von der Sünde loszukommen. Auch nicht mehr durch die häufige Beichte. Da wird das Gebet und das Opfer anderer gebraucht. Wie viele Menschen sind beim Pater Pio zum wirklichen Glauben gekommen? Zum lebendigen Glauben.
Wirklich und wahrhaftig Glauben heißt lieben und aus Liebe zu Gott und den Brüdern und Schwestern leben und handeln. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Normalerweise lieben wir uns selbst. Es gibt auch manche Menschen, die lieben sich selber nicht. Die müssen auch anfangen, sich zu lieben. Okay, weil das gerne oft heute so gesagt wird, erstmal muss man sich selber lieben. Aber im Normalfalle, das meint der Herr hier auch, wenn er sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wir lieben uns bereits. Und so wie wir uns lieben, sollen wir unseren Nächsten lieben. Dass wir wirklich den Nächsten so behandeln, wie auch wir behandelt werden wollen und wie wir uns selber behandeln. Und das bedeutet Fürsorge und Gerechtigkeit. An dieser Stelle schauen wir in den Jakobusbrief, 2. Kapitel. Meine Brüder, was nützt es, wenn einer sagt, er habe Glauben, aber es fehlen die Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? So ist auch der Glaube für sich allein tot, wenn er nicht Werke vorzuweisen hat. Nun könnte einer sagen, du hast Glauben und ich kann Werke vorweisen. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke und ich zeige dir meinen Glauben aufgrund der Werke. Willst du also einsehen, du unvernünftiger Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Wurde unser Vater Abraham nicht aufgrund seiner Werke als gerecht anerkannt? Du siehst, dass bei ihm der Glaube und die Werke zusammenwirkten und dass erst durch die Werke der Glaube vollendet wurde. Ihr seht, dass der Mensch aufgrund seiner Werke gerecht wird, nicht durch den Glauben allein. Denn wie der Körper ohne den Geist tot ist, so ist auch der Glaube tot ohne Werke. Gott ist gerecht. Gott allein ist wirklich gerecht. Die Menschen reden von Gerechtigkeit, aber sie leiden unter der Gerechtigkeit der Welt, denn sie ist in Wirklichkeit ungerecht. Nur Gott ist gerecht. Und diese Gerechtigkeit wird uns im Glauben zuteil. Wir werden im Glauben zu Gerechten. Und das ist ganz wichtig. Durch den Glauben kommt ja Gott in unser Leben und damit auch seine Gerechtigkeit. Und wir erfahren hier bei Jakobus ganz deutlich, dass eben der Glaube und die Werke zusammengehören. Werke der Nächstenliebe. Leben für die anderen. Und wichtig ist hier auch, ganz kurz werde ich das noch erwähnen, weil das oft in der Medienwelt und in vielen Köpfen total verdreht ist. Wir setzen die Glaubenskraft, wir setzen unseren Glauben und all die Gaben des Heiligen Geistes nur ein zum Guten. Und nicht für schlechte Dinge, nicht für unsere eigenen Absichten. Der böse Geist verleiht auch gewisse Fähigkeiten. Oder denken wir nur an, gerade in dieser Zeit, wie es der große Boom ist, auch mit Hexerei und Magie und irgendwelchen Zauberern und übernatürlichen Kräften und was da alles nachgemacht wird und imitiert wird, das ist ja alles verdreht. Das ist ja alles nicht in der Ordnung Gottes und das ist ja alles nicht zum Heil der Seelen und nicht zum Wohl der Menschen, sondern zu ihrem Untergang, zu ihrem Unheil und zu ihrem Unwohl und alles zur Verwirklichung der Pläne der Menschen. Es ist wichtig, dass sich auch jeder selbst mit den nächsten Gedanken überprüft. Wenn wir einen Weg gehen oder irgendetwas tun, so sollten wir das immer in der Überzeugung des Glaubens tun. Wenn Versuchungen des Zweifels kommen, es könne doch falsch sein, müssen wir diese zurückweisen und nicht auf diese Gedanken eingehen. Denn dann zerstören wir das, worauf die Gnade Gottes bei uns eingeht und baut. Im Römerbrief, Kapitel 14, Vers 23. Wer aber Zweifel hat, wenn er etwas isst, der ist gerichtet, weil er nicht aus der Überzeugung des Glaubens handelt. Alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Also meine lieben Brüder und Schwestern, das Leben, alles, was sich in unserem Leben abspielt, ohne den Glauben ist Sünde. Wir können es auch erkennen. Wir können es erkennen im Licht des Evangeliums. Es ist wichtig, dass wir unser Leben betrachten im Licht des Evangeliums. Und hier heißt es so schön, aus der Überzeugung des Glaubens handelt. Wer nicht aus der Überzeugung des Glaubens handelt. Handeln wir in allem, was wir tun. Hier ist es sogar in Bezug auf das Essen. Tun wir alles aus der Überzeugung des Glaubens. Ich bin einmal zu Gast gewesen. Da hat man mir Fleisch serviert, wo man mir sogar zugesagt hat, dass dieses Fleisch, dass man das gratis bekommen hatte auf dem Markt, das war mitten im Hochsommer und also, dass da sogar was praktisch, aber das wäre wahrscheinlich wohl in Ordnung so. Und ich meine, vom Menschlichen her, für uns sieht das ja immer auch schwer aus so, ne, da könnte was dran sein, Salmonellen und so Sachen alle. Und dann hat man mir das serviert und interessanterweise hat man nur mir das zu essen gegeben. Und die Person, die das auch zubereitet hat, hat selber darauf verzichtet. Und da machte sich auch die Versuchung der menschlichen Gedanken breit, dass ich einfach dachte, das ist ja eigentlich eine Schweinerei. Eigentlich müsstest du dieses Stück Fleisch nehmen und der Person jetzt um die Ohren hauen. Aber dann wusste ich, nein. Ja, das tust du nicht. Das wäre eine falsche Reaktion, sondern ich habe dann in meinem Herzen nach dem Wort Gottes gesucht. Ja, und ich habe mich an diese Stelle erinnert und eben auch an die Stelle, wo der Herr sagt,
was wir ganz zu Beginn hatten, jene, die zum Glauben gekommen sind. Wenn sie tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Ich habe dann gebetet, vor dem Essen vor allen Dingen innerlich gebetet, für mich daran glauben zu können. Und dann habe ich den Segen über das Essen gemacht. Wir sagen ja auch so leicht, wahrscheinlich mehr aus Jux, an Gottes Segen ist alles gelegen. Und ich habe es gegessen und es hat mir nicht geschadet. Der Herr sagt nicht, sie werden nur verdörrtes Fleisch essen oder wo eventuell etwas dran sein könnte, sondern der Herr sagt, sie werden, ja, wenn sie tödliches Gift trinken, ja, wird es ihnen nicht schaden. Als Paulus auf Malta ankam, da ist er direkt von einer Schlange gebissen worden, von einer Giftschlange. Und dann hat er diese Schlange ins Feuer geschleudert. Und als die Menschen gesehen haben, dass er diesen Schlangenbiss überlebt hat, da haben sie an ihn geglaubt. Wir sehen hier auch, wie bei dieser Bibelstelle aus dem Römerbrief 14. Kapitel, wie vieles auch, gerade in Sachen Ernährung, Gesundheit und so, an unserem Glauben in Wirklichkeit liegt, an unseren vielen Zweifeln. Und weil wir eben nicht im Glauben da stehen und handeln in der Überzeugung des Glaubens, zum Beispiel, dass uns etwas nicht schlecht tun wird. Der Herr spricht im Evangelium nicht über das schlechte Essen, über die Vergiftung der Speisen, wo wir oft so drüber reden. Sondern vordergründig sind ganz andere Dinge. Der Glaube. Also jeder möge sich selber fragen, wie weit lebe und handle ich wirklich im Glauben? Schauen wir wirklich auf unser Verhalten? Seien wir wachsam? Überprüfen wir uns? Schauen wir auf die Früchte, die wir hervorbringen? Und gehen wir behutsam und auch zuversichtlich an die Arbeit? An die Arbeit unseres Lebens im Glauben. Und sehen wir jetzt auch die Glaubensprüfungen in unserem Leben. Die ganz persönlichen Prüfungen, die sein müssen. Denken wir auch an Sodoma und Gomorra. Wir müssen mit Gott hadern um die Seelen unserer Brüder und Schwestern. Meine lieben Brüder und Schwestern, ihr seid die Hoffnung Gottes. Gott hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, das sehen wir. Geben auch wir die Hoffnung nicht auf. Um unsere Brüder und Schwestern treten wir für sie ein. Kämpfen wir mit Gott Hand in Hand für sie. Wir wollen jetzt zum Abschluss ein Gebet sprechen. Herr, wir bitten dich, verzeihe uns, wo wir nur uns gesehen haben und den anderen vergessen haben. Verzeihe unseren Egoismus, die Gleichgültigkeit, die Ab- und Auflehnung unserem Nächsten gegenüber. Unsere Kälte und Hartherzigkeit, die Verleumdungen und Verurteilungen. Jesus, Herr, wir entscheiden uns heute neu für den Glauben, für den wahren Glauben, für das Leben im Glauben, für die Liebe und das Dienen. Aber bitte komm uns zur Hilfe, stärke unseren Glauben. Und wir nehmen unseren Auftrag, den du uns gegeben hast, an. Seid das Licht der Welt. Seid gläubig und nicht ungläubig. Und wir empfehlen dir jene, die trotz allem den Glauben und die Liebe nicht annehmen wollen oder es noch nicht können. O Gott, der du die Liebe bist, voll Mitleid und Barmherzigkeit, reinige, heile und befreie uns von allem, welches deiner Liebe widerspricht. Ja, Herr, wir glauben, im wahren Glauben, wirst du dafür sorgen, dass Unmögliches möglich wird für uns und unsere Brüder und Schwestern. Halleluja! Meine lieben Brüder und Schwestern, ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe gerade die Bibel aufgeschlagen, den ersten Petrusbrief. Möge der Herr durch diese Worte unsere Überlegungen, unsere Entscheidungen jetzt segnen und unseren Glauben stärken. Gottes Macht behütet euch durch den Glauben, damit ihr das Heil erlangt, das am Ende der Zeit offenbart werden soll. Deshalb seid ihr voll Freude, obwohl ihr jetzt vielleicht kurze Zeit unter mancherlei Prüfungen leiden müsst. Dadurch soll sich euer Glaube bewähren, und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als Gold, das im Feuer geprüft wurde und doch vergänglich ist. So wird eurem Glauben Lob, Herrlichkeit und Ehre zuteil bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn habt ihr nicht gesehen und dennoch liebt ihr ihn. Ihr seht ihn auch jetzt nicht, aber ihr glaubt an ihn und jubelt in unsagbarer Freude, von himmlischer Herrlichkeit verklärter Freude, da ihr das Ziel des Glaubens erreichen werdet. Euer Heil. Halleluja.